Jahren haben wir als Pastoralteam eine Freizeit gemacht, haben einen Kongress besucht, um uns fortzubilden. Und auf diesem Kongress wurden wir mit der Frage konfrontiert, ob unsere Gemeinde eigentlich einen Unterschied macht. Der Referent sagte, die Existenzberechtigung einer Gemeinde zeigt sich daran, was passieren würde, wenn es diese Gemeinde einfach nicht mehr gibt. Ob das eigentlich irgendjemand vermissen würde. Und jetzt frage ich Sie mal, würde das irgendjemand vermissen, wenn es die Andreas-Gemeinde nicht mehr geben würde? Ja, okay. Und was würden Sie vermissen? Alles. Okay. Vielfalt. Noch irgendwas? Gottesdienste, okay. Gemeinschaft, Roselind, Hauskreise, okay. So ein paar Sachen kommen. Jetzt mag das als Gemeinde ganz einfach sein, aufzufallen, einen Unterschied zu machen. Schließlich ist man ja eine öffentliche Einrichtung und sind viele Menschen da und man hält regelmäßig öffentliche Versammlungen ab. Also es fehlt rein praktisch etwas, vielen Termine, es fehlen Dinge, wo man hingehen kann. Gemeinschaft, haben viele Leute gesagt, Veranstaltung und. Der heutige Bibeltext inspiriert mich, diese Frage mal auf uns persönlich runterzubrechen. Wir haben gehört, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Wir haben am Anfang schon von Pia gehört, wer das Salz in einer Mahlzeit vergisst, der kann sich sicher sein, dass es von den Essern bemerkt wird. Genauso, wenn der Koch verliebt ist, das wird auch bemerkt. Salz ist ein intensives Gewürz und es macht einen Unterschied, ob Salz in einer Mahlzeit vorhanden ist oder nicht. Genauso bei Licht, es macht einen Unterschied, ob das Licht da ist oder nicht da ist. Und bei beidem ist es so, man braucht es in der rechten Dosis. Wenn es zu stark ist, dann ist es auch nicht gerade angenehm. Das heißt, man kann die gleiche Frage an unsere eigene Existenz, an unser eigenes Leben stellen. Wer merkt eigentlich, wenn wir nicht mehr da sind? Und was genau würde demjenigen fehlen? Was ist der Unterschied, den ich oder den Sie, den wir alle in dieser Welt machen? Jetzt schauen wir uns ein paar Unterschiede an. Was sind die Wirkungen von Salz? Salz ist essentiell und lebensnotwendig. Wir müssen täglich ein paar Gramm Salz zu uns nehmen, um leben zu können. Wir tragen Salz in uns. Salz ist hochpotent und kann ganz viel. Es kann zum Beispiel würzen. Es kann reinigen und es kann Auftrieb geben. Drei Wirkungen von Salz. Ich fange mal mit dem Würzen an. Wir sind diejenigen, die dieser Welt Pfiff und Geschmack verleihen. Wir sind sozusagen Gottes wichtigste Zutat für die irdische Vorspeise. Wir machen neugierig auf die himmlische Hauptspeise. Was für eine tolle Vision ist das eigentlich für die Kirche und für unser eigenes Leben? Und dabei ist ganz spannend, beim Würzen mischt sich ja das Salz unter die Speise. Das heißt, man sieht es hinterher gar nicht mehr. Und wichtig ist auch, dass es sich schön gleichmäßig unter die Speise mischt. Wenn an einer Stelle ganz viel Salz ist oder es ist nicht richtig umgerührt, dann ist das auch nicht so richtig gut. Das heißt, wir würzen diese Welt und wir würzen diese Welt vor allen Dingen dadurch, dass wir uns gleichmäßig unter die Welt mischen. Das heißt, es ist gar nicht so gut, wenn wir uns immer nur auf einem Pulk versammeln, wie das in der Kirche der Fall ist, sondern wir sollen in die Welt hinausgehen und dort etwas von unserem Geschmack einbringen. Wohl dosiert, nicht fanatisch, nicht übermäßig, mit Geschmack und mit Augenmaß. Das Zweite, reinigen. Salz reinigt. Wir sehen das hier in der Sauna beim Peeling oder beim Essen, indem es Keime unterdrückt und das Essen konserviert. Es reinigt Wunden, zumindest brennen sie ganz furchtbar, wenn man mit Salz in Berührung gerät, wenn man eine Wunde hat. Das heißt, auch wir haben diese Wirkung als Christen. Wir reinigen diese Welt. Das Spannende ist, an dieser Stelle verlassen ganz viele Prediger den Text und reden von »Du sollst« und du müsstest, als Christ wäre es deine Pflicht. Und dann kommt eine lange Palette von Themen, wo wir als Christen aufstehen sollten, uns einmischen sollten, etwas verändern sollten, die Welt reinigen sollten. Das mag alles richtig sein, aber der Text selbst redet gar nicht davon. Er strahlt vielmehr eine ganz große Ruhe und Gelassenheit aus und er ist frei von irgendwelchen Imperativen. Jesus spricht uns diese Wirkung zu. Wir reinigen die Welt. Die dritte Wirkung, Auftrieb geben. Salz gibt Auftrieb. Auf dem Bild ist ein Foto von einem Ei und es schwimmt oben. Warum? Weil Eier immer oben schwimmen? Natürlich nicht. Sie sinken genauso herab wie alles andere, was man ins Wasser tut und was schwer ist. Jemand hat das Wasser gesalzen und weil das Wasser gesalzen ist, schwimmt das Ei oben. Es sind ein paar Körnchen Salz, die die Verhältnisse im Wasser verändern und die Auftrieb geben. Und das ist auch die Wirkung von Christen, sagt unsere Stelle. Wir geben der Welt Auftrieb. Ein zweiter Unterschied, Licht der Welt. Auch über das Licht kann man ganz viel sagen. Ich beschränke mich auf zwei Punkte. Licht erhellt die Welt und Licht gibt Orientierung. Wir hatten es vorhin schon ganz kurz von der Osternacht. Für mich ist es ein besonderer Moment, wenn in der Osternacht die dunkle Kirche plötzlich von ganz vielen kleinen Lichtern erhellt wird. Vielleicht kennen Sie diesen Moment auch, vielleicht ist er für Sie auch ganz besonders. Es ist zuerst noch stockduster in der Kirche und irgendjemand fängt an, das erste Lichtchen zu entzünden. Und nach wird es heller und heller in der Kirche und es ist ein wohlig warmes Licht überall. Und genau das tun wir. Wir erhellen die Welt. Das Zweite ist, wir geben Orientierung. Ich war neulich im Dialogmuseum in Frankfurt. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Es ist ein Museum, in dem es stockfinster ist, in dem man gar nichts sieht, weil die Welt von blinden Menschen nachempfunden ist. Ein total spannender Ort. Wir kennen das gar nicht mehr, diese absolute Dunkelheit, weil eigentlich überall irgendeine Straßenlaterne oder eine Leuchtreklame brennt. Und ich hatte in den ersten 10 Minuten regelrecht Panik in dieser absoluten Dunkelheit. Ich konnte mich überhaupt nicht orientieren. Zum Glück hatten wir einen Guide, der uns da sicher durchgeführt hat und man gesagt hat, jetzt an der Wand entlang tasten und so weiter, dann ging es. Aber in dieser völligen Dunkelheit habe ich zum ersten Mal geahnt, wie das ist, wenn man keine Orientierung hat und wie wichtig Licht ist, dass es einem Orientierung gibt. Der Guide hat noch vorher gesagt, bitte alle Handys ausschalten und jede Uhr, die irgendwie leuchten könnte, alles musste weg, weil das kleinste Licht selbst in dieser Dunkelheit Orientierung gegeben hätte. Vielen Dunkelheiten des Lebens sind Lichtmenschen, Menschen, die Hoffnung, Zuversicht und Trost spenden, essentiell. Und wir Christen, wir tragen einen göttlichen Funken in uns. Wir können dieses Licht weitergeben. Salz der Erde, Licht der Welt. Für viele Menschen ist die Bergpredigt so eine jener Forderungskataloge, die das Christsein im Grunde unattraktiv machen. Gehört gleich neben so Sätze wie, ein Bein, das sich zum Tanze regt, wird im Himmel abgesägt. Also so Sätze, die einem eigentlich die Lebensfreude verderben. Dieser Satz steht nicht in der Bergpredigt, muss ich zur Ehrenrettung dazu sagen, aber es klingt sehr danach. Es klingt nach Verhaltensregeln, die unterm Strich einfach anstrengend sind und mühsam sind und das, was das Leben schön und attraktiv macht, einem kaputt machen. Und deshalb möchte ich fragen, wem sagt Jesus eigentlich die Worte und was bedeuten sie? Darüber ist in der Theologie ganz viel gestritten worden. Die einen sagen, die Bergpredigt ist nur was für Fortgeschrittene, für die christlichen Streber sozusagen. Die anderen sagen, oder beziehungsweise für die anderen, für die normalen Christen reichen die 10 Gebote. Andere Menschen sagen, die Bergpredigt wird erst interessant am Ende der Zeit, am Ende der Welt. Sie ist sozusagen das Notfallprogramm für die kosmische Katastrophe, dann wenn die Welt untergeht. Und die Dritten sind der Meinung, es kann sich eh keiner an die Bergpredigt halten. Das ist alles viel zu viel. Und die Bergpredigt ist nur dazu da, damit wir Menschen begreifen, wie sündig wir sind. Ich glaube, es ist nichts davon wahr. Jesus will uns in der Bergpredigt befreien. Er will uns zu dem Leben befreien, zu dem er uns bestimmt hat. Er erinnert uns an unsere Berufung und an unsere Bestimmung. Und es geht nicht um irgendwelche religiösen Meisterleistungen, die wir vollbringen sollen, sondern es geht um das Sein, das schon längst in uns drinsteckt, das schon längst in uns angelegt ist. Wir sind wertvoll in Gottes Augen. Wir sind anscheinend so wertvoll, dass wir es oftmals gar nicht merken. So eine ganz kleine Geschichte. Pablo Picasso, die wollte sich mal einen Mahagonischrank für sein Schloss in Südfrankreich bauen lassen. Und er ging zu einem Möbeltischler und er hatte das so ein bisschen aufskizziert, wie der Schrank aussehen sollte, wenn er fertig ist. Und er sagte dann zu diesem Tischler, meinen Sie, Sie schaffen das? Er sagte, ja klar, sagte der Tischler. Sagte Picasso, ja und was wird das ungefähr kosten? Und dann sagte der Tischler, nichts. Signieren Sie mir einfach die Skizze. In unserer Welt haben Dinge einen besonderen Wert, wenn Menschen mit einem besonderen Namen sie signieren, sie unterschreiben. Und was, wenn das auch auf uns zutrifft? Wir tragen Gottes Unterschrift, wir tragen Gottes Handschrift. Wir sind dadurch wertvoll, dass Gott uns signiert hat. Die Menschen, zu denen Jesus in der konkreten Situation, in der historischen Situation geredet hat, das waren die Jünger. Ihr Wert war relativ überschaubar, das waren einfache Männer aus einfachen Verhältnissen, die bislang alle Hände damit zu tun hatten, ihren Lebensunterhalt zu sichern. Und das Schöne an dieser Situation ist, dass sie so leicht auf uns übertragbar ist. Auch wir sind, ich sag mal, einfache, normale Menschen. Wir sind oft schon damit gefordert, unser Leben zu meistern. Das kostet uns Kraft. Und wir kommen kaum dazu, über die Alltäglichkeit unseres Lebens hinaus zu denken. Viel zu sehr nimmt der Alltag uns in Beschlag. Und nun sagt Jesus, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Es ist keine denkbare Möglichkeit, wie ihr werdet sein. Es ist auch kein Appell, wie vielleicht werdet ihr mal sein, wenn ihr euch ordentlich anstrengt. Oder es ist auch keine moralische Erwartung, wie ich erwarte von euch, dass ihr mal so sein werdet. Oder eine Beförderung für besondere Leistung. Einige von euch werden vielleicht mal sein. Das alles sagt er nicht. Er sagt, ihr seid Präsens. Indikativ. Ihr seid es. Ihr seid es schon jetzt. Ihr macht einen Unterschied. Ihr macht einen Unterschied schon jetzt. Und alles andere wäre merkwürdig. So merkwürdig, wie wenn Salz nicht salzen würde oder wenn Licht seine Umgebung nicht erleuchtet. Es geht Jesus darum, dass wir uns unsere Möglichkeiten bewusst machen. Es geht darum, uns auf unseren Wert hinzuweisen, uns auf unsere Wirkung hinzuweisen. Ich mache im Moment eine Fundraising-Ausbildung in Herborn und weil Herborn so ein interessantes, nettes Städtchen ist mit einer ganz spannenden Geschichte, waren wir an einem Abend mit einem einheimischen Stadtführer unterwegs, der uns durch die Stadt geführt hat. Und dieser Stadtführer blieb mit uns an einem alten, sehr alten mittelalterlichen Haus stehen, das vor einigen Jahren verkauft wurde für einen ganz durchschnittlichen Preis. Ein nettes Fachwerkhaus, so am Rande der Zeil von Herborn. Der Nachbesitzer wollte den Keller dieses Hauses ausbauen. Der Kellerboden war noch Lehmboden, also buddelte er da ein bisschen drin. Und was fand er? Einen Schatz. Einen mittelalterlichen Schatz. Dieser Schatz war genauso wert, viel wert wie der Preis des Hauses. Das ärgerte natürlich die Vorbesitzerin maßlos, die das Haus sozusagen unter Wert verkauft hatte und sie versuchte im Nachhinein noch den Preis hochzutreiben bzw. zu klagen. Also bei versteckten Mängeln geht das ja, aber umgekehrt ging es anscheinend nicht. Sie bekam nicht recht. Und an diese Geschichte erinnert mich Jesu Wort, ihr seid. Er sagt, hey, kann das nicht sein, dass ihr auf einem Schatz in eurem Haus sitzt und ihr merkt es gar nicht? Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Ihr müsst euch dafür nicht besonders anstrengen. Ihr seid es bereits. Gott sagt uns das zu, wie zu einem Kind, das schon längst laufen kann, aber sich immer noch an die Hand der Mutter klammert und einfach nur mal loslaufen müsste. Und so lade ich Sie ein. Schauen Sie doch mal nächste Woche auf Ihre Wirkung. Machen Sie einfach nichts anderes, sondern schauen Sie nur mal und achten Sie mal darauf, wo sind Sie Salz der Erde und Licht der Welt? Und wenn Sie eine Situation entdecken, dann freuen Sie sich daran, dass Sie Ihre Bestimmung bereits jetzt leben. Amen.